Christoph Leibold begrüßt Sie herzlich zum heutigen Bayern 2 Festspielcafé, diesmal aus Weimar vom Kunstfest, das sich heuer im Schwerpunkt mit dem Schriftsteller Peter Weiß und dessen Ästhetik des Widerstands befasst. In Weimar kommt man aber natürlich auch um einen anderen Dichter nicht herum, um Johann Wolfgang von Goethe, den Weimarer Geheimrat und Klassiker. Mit ihm setzt sich auch die Produktion auseinander, für die meine Gäste heute verantwortlich sind. Die Ladies First, Dramaturgin Alexandra Althoff, der Dramatiker Lothar Kittstein und der Regisseur Bernhard Mikeska. Herzlich willkommen.
Willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ehe wir über die spezielle Auseinandersetzung mit Goethe in Ihrer Arbeit reden, die am Donnerstag hier beim Kunstfest in Weimar zur Uraufführung kommt, kurze Eröffnungsrunde. Was ist das Erste, was Ihnen jeweils zu Goethe einfällt?
Das Interessante ist, dass die Frage wirklich so Schweigen auslöst, weil der Name Goethe diesen unglaublichen Wust und diesen Schwall an Assoziationen aus der ganzen Geistesgeschichte loslegt. Also tatsächlich kann ich nichts sagen darauf, weil es ist so massiv, was einem so durch den Kopf schwingt, auch wenn man gerade hier in Weimar ist.
Wobei ich gerade dachte, vielleicht gerade als Dramatiker reibt man sich ja an einem anderen berühmten Dramatiker.
Ja, als Dramatiker hat Goethe tatsächlich, das ist was Merkwürdiges, also ja, aus meiner Perspektive kann ich nur sagen, auch einen sehr zwiespältigen Ruf. Also die Stücke sind echt schwer zu knacken auf der Bühne. Als Dramatiker würde ich sagen, ist das ein Gebirge, vor dem ich sowohl Respekt habe, als auch ja einen Riesenabstand dazu, sowas sehr Fremdes. Ja, tatsächlich eine große Fremdheit erstmal auch.
Liegt worin die Fremdheit?
Ja, dass es eine Zeit ist, in der man sich sprachlich noch völlig anders ausgebreitet hat. Eine Zeit, die zwar Individualismus-Psychologie so ganz stark erfunden hat, aber trotzdem noch sprachlich auf einer ganz anderen Welt geschwebt hat, wo man tatsächlich auch viel mehr Zeit hatte für Dinge, sprachlich, die man sprachlich ausgebreitet hat, als es heute der Fall ist.
Soweit eine erste Annäherung von Lothar Kittstein. Wie geht's Ihnen mit Goethe, Herr Mikeska?
Ja, wir wussten tatsächlich anfangs auch tatsächlich nicht, wie Lothar das gerade sagt, wie wir uns da nähern sollen. Es war klar, dass wir hier in Weimar eine Arbeit machen werden für das Kunstfest und man kommt dann um Goethe eigentlich auch kaum herum, wenn man sich eine Weile mit der Frage, was machen wir hier, auseinandersetzt. Und es war einfach von Anfang an auch gleichzeitig faszinierend, dass man erstmal keinen Zugang dazu findet, weil es eben, wie Lothar Kittstein sagt, ein riesengroßes Gebirge ist. Und da einen Zugang zu finden, finde ich einen sehr privaten Zugang, den wir da jetzt gefunden haben. Das war eine große Herausforderung und hat auch großen Spaß gemacht.
Auf den sehr privaten Zugang kommen wir gleich vorher noch, um die Runde zu komplettieren. Frau Althoff, ist aber Goethe eine Figur, die einem per se trotz der Schwierigkeiten des Zugangs vielleicht fasziniert? Oder ist es wirklich erstmal nur dem geschuldet, dass wir hier beim Kunstfest Weimar sind, wo man um Goethe irgendwie nicht drumherum kommt?
Nein, sicher nicht. Also ich finde das Überraschende an Goethe dann tatsächlich, dass der junge Goethe ja die deutsche Literatur reformiert hat, also und für die deutsche Literatur sicherlich da an einer Epochenschwelle so wichtig war wie Napoleon für Europa. Er mit Figuren wie Werther, Clavigo, Fernando wirklich erstmals zerrissene Persönlichkeiten schillert, also Innenansichten, Fragen stellt, keine Antworten gibt. Und damit steht er, finde ich, am Anfang der Moderne und das beeinflusst uns bis heute.
Ihr Theaterabend heißt Goethe vom Verschwinden. Da denkt man vielleicht jetzt erst, er hat sich dünne gemacht, ist nach Italien aufgebrochen. Aber bei Ihnen geht es um ein anderes Verschwinden von Goethe, nicht um die italienische Reise.
Ja, das war tatsächlich der Knackpunkt, der Zugang, den wir irgendwann gefunden haben. Wir haben gemerkt, was uns am Anfang abschreckt, diese unglaubliche Ikonisierung, die Selbststilisierung auch zum Großfürsten des Dichtertums, die Panzerung auch als Klassiker, als Denkmal eben. Das ist, fiel uns irgendwann auf im Laufe der Arbeit, auch eine Falle, in die der Mann tatsächlich, glaube ich, selbst hineingetappt ist, indem man sich so weit abschottet und abdichtet irgendwann, verliert man auch was an Lebendigkeit, was, wie Alexandra Althoff gerade sagte, das Frühwerk ganz stark prägt, die Lyrik vielleicht bis später. Und wir haben sozusagen nach den Rissen im Denkmal gesucht und danach, wo ist denn da die Lebendigkeit eventuell verschwunden und wo ist aber auch noch die Sehnsucht nach dieser Lebendigkeit sichtbar und bleibend und ganz stark auch nach einer Todesfurcht und nach der Furcht vor dem Ende.
Also da gibt es einen biografischen Knackpunkt, wo Sie ansetzen in gewisser Weise.
Es gibt 1776, 77 Ereignisse in Goethes Leben, die ihn persönlich sehr berührt haben, wo er aber, glaube ich, auch viel weggedrückt hat, anschließend mit Schuldgefühlen rumlief. Das ist einmal die Begegnung mit Lenz hier in Weimar, der 1776 im November aus Weimar entfernt wurde unter Mithilfe von Goethe. Und dann gibt es 1777 im Sommer den Tod seiner Schwester, die er davor auch 2 Jahre lang, glaube ich, nicht gesehen hat, der er kaum noch Briefe geschrieben hat, von der er sich abgewendet hat, was ihn auch mit Schuldgefühlen belastet hat nach dem Tod. Und an dieser Stelle haken wir eigentlich ein mit unserer Produktion, mit dem, was wir da erzählen, mit der persönlichen Situation von Goethe, der sich dann im November 77 ja auch auf eine Reise begeben hat, auf den Brocken, was er quasi wie als eine Art Urteil über sein Leben auch aufgefasst hat. Die Brockenbesteigung war damals tatsächlich lebensgefährlich und er hat quasi auch das Schicksal damit herausgefordert.
Nun ist es aber nicht so, dass Sie diese historischen Ereignisse irgendwie nacherzählen, in eine Handlung verpacken, sondern ich konnte gestern einen Probedurchlauf erleben. Da muss man schon mal sagen, ich glaube, wenn ich nichts überhört habe, der Name Goethe fällt kein einziges Mal. Es ist eher ein Text, der so um die Motive kreist, würde ich sagen, des Verschwindens, des Verlustes, der Sehnsucht nach dem Verschwinden. Bei Verschwinden steckt vielleicht auch Verlöschen drin, der Tod. Gibt es auch sowas wie eine Sehnsucht, aber auch eine Angst davor. Kommt das so dieser Arbeit nahe, so ein motivisches Umkreisen? Ist das damit richtig beschrieben?
Das war ganz stark der Impetus, mit dem wir da rangegangen sind, war gerade, wenn man sich durch diese Stadt bewegt, durch Weimar, dann merkt man sofort, wir haben das für uns immer Disneyland genannt. Wir sind gerade auf dem Weg hierhin an einem Wachsfigurenkabinett vorbeigegangen, wo man dann die Leute schön mit den Kostümen und Perücken sieht. Und zwar ganz klar, wir müssen, das ist so eine Gefahr, die wir vermeiden müssen. Und zugleich wollen wir eben auf der Kippe etwas aus dieser Zeit aufnehmen, etwas von der Logik dieses goethischen Lebens, aber eben auch zugänglich machen für die Leute heute, weil das macht das zu einem theatralen Thema, glaube ich. Die Tragik dieser Goethe-Biografie, die vielleicht daran lag, dass man etwas erreicht hat, eine Unsterblichkeit, um einen großen Verlust, also man bezahlt die Unsterblichkeit mit dem Tod sozusagen. Das ist was uns alle angeht, weil jeder versucht, seinem Leben eine Form zu geben. Jeder versucht, sich auf eine Art und Weise darzustellen. Und man verliert in dieser Formung seiner selbst immer Dinge, die man auf dem Weg zurücklässt. Also man verschwindet immer, indem man sich produziert. Und diese Gegenwart des Todes in dem, wie man sich entwickelt, das ist, glaube ich, irgendetwas, dem das Ganze auch nachspürt.
Da werden wir sicher einiges nochmal aufgreifen. Ich komme jetzt doch dann zur Form dieses Abends. Theater ist, auch wenn sich es mit Realität und der Welt auseinandersetzen, die wir leben, ja auch so eine Form von Verschwinden oder erstmal Flucht aus der Realität. Also man verschwindet als Zuschauer für eine Zeit der Aufführung in eine fiktive Welt, die hoffentlich dann doch auch was mit unserer Welt zu tun hat. Nun gilt dieses sich in eine andere Welt begeben, würde ich sagen, für Ihre Theaterabende ganz besonders, weil Sie schicken die Zuschauer einzeln auf eine Reise. Beschreiben Sie uns vielleicht einfach mal kurz, wie das funktioniert für die, die sowas noch nicht erlebt haben.
Also natürlich funktioniert jeder Abend sehr unterschiedlich. Wir haben jetzt hier in Weimar was gemacht, was wir intern für uns Tunnel nennen. Also man begibt sich in eine Kiste und wird von dort mit verbundenen Augen in eine andere Welt geleitet.
Also jeder Zuschauer einzeln und nacheinander sozusagen in einem festgetakteten Rhythmus.
Genau, also in einem ganz technischen 12-Minuten-Takt. Man bekommt am Anfang des Abends Kopfhörer und Empfänger ausgeteilt und dann lässt man sich aber mehr und mehr ein. Also es ist auch so eine Schwelle dadurch, dass der prominenteste Sinn, der Sehsinn, einem erstmal genommen ist an dem Abend. Man sich einlässt, darauf geführt zu werden, einer anderen fremden Stimme zu hören, die einen anspricht. Also gibt man immer mehr tatsächlich die Kontrolle ab, um dann aber mit umso geschärfteren Sinnen hinterher die Augen wieder zu öffnen und einem anderen Ort zu sein, in eine Fiktion einzusteigen.
Und an diesem anderen Ort begegnet man wem?
Ja, da begegnet man in diesem 1:1-Format in Form von Stationen einzelnen Figuren. Also man ist alleine als Zuschauer im Raum mit der Figur, mit dem Schauspieler, die einen ganz unmittelbar ansprechen. Nicht so formulieren wir für uns das immer im Sinne von einem Begriff wie Mitmachtheater, sondern die Sache balanciert ganz stark, das ist uns auch ein Anliegen, die balanciert ganz stark auf der Kippe zwischen etwas tun können, agieren können oder sich ganz in diesem Film, der für den Zuschauer sich selbst emotional im eigenen Inneren auch hoffentlich abspielt, zu bleiben und einfach es wahrzunehmen. Man ist trotzdem einbezogen in das Geschehen, weil man hat immer von uns aus gesprochen eine bestimmte Rolle. Das versteht man am Anfang noch gar nicht so ganz vielleicht, was das sein soll. Man hat aus Sicht der Schauspieler eine bestimmte Rolle.
Die sprechen einen auch an, als würden sie einen kennen oder sagen, ja, da bist du jetzt wieder.
Genau, man wird sozusagen direkt einbezogen in eine Szene, in der man aber eben nichts wirklich tun muss, nicht gezwungen oder genötigt wird, was zu tun. Man ist eingeladen, wenn man den Impuls hat, sich zu beteiligen. Da gibt es eine ganz unterschiedliche Reichweite von Zuschauern, die mehr machen. Und ich selbst gehöre zu denen, die da sehr wenig tun. Und man ist aber von einem unsichtbaren Band sozusagen einer emotionalen Verbindung, die die Situation bildet, in der man mit der Figur sich befindet, geleitet und geht dann mit einem Schauspieler durch eine Szene. Das endet meistens damit, dass man aus irgendwelchen Gründen dann wieder rausgeschmissen wird, gesagt wird, verschwinde oder du darfst jetzt weitergehen. Und dann bewegt man sich durch dieses Raumsystem, das in unserem Fall das Schießhaus in Weimar ist, was ja von Goethe wesentlich mit geplant oder erbaut wurde, bewegt sich dadurch, bis man irgendwann am Ende aus dem System wieder ausgespuckt wurde und hofft.
Beziehungsweise unterwegs noch andere Figuren trifft. Also, glaube ich, vier sind es an diesem Abend.
Genau, in der Regel bewegt sich das so zwischen drei oder vier Figuren. Dazwischen gibt es dann so eine Art Soundtrack mit einer Mischung aus Sounddesign und einer Stimme, die einen begleitet, über die letzte Figur hinaus dann wieder nach draußen. Und da endet dann die Reise und man ist wieder bei sich selbst und in der realen Welt angekommen, die sich in diesem Fall dann hoffentlich irgendwie ein bisschen seltsam verwandelt hat und irgendwo zwischen 1770 und 2016 in diesem merkwürdigen Parkplatz, der da hinter dem Schießhaus ist und so einem Wald, der aber auch kein richtiger Wald ist, war ein seltsamer Nichtort, in dem man dann ausgespuckt wird und man weiß in dem Moment nicht so ganz genau, bin ich jetzt, wo bin ich jetzt hier? Bin ich jetzt noch in Weimar heute? Bin ich in so einem seltsamen Park, wo ja tatsächlich Goethe durchgelaufen ist, der aber verwildert ist, überwuchert ist? Also ein Ort zwischen den Zeiten, wie auch das Schießhaus insgesamt und ich glaube, wie auch diese Stadt insgesamt ein merkwürdiger Ort ist, der so im Nirgendwo schwebt, eine Sehnsucht nach Erinnerung, Klassizität, Prominenz und Schönheit. Dann laufen hier die japanischen Touristen durch, dann gibt es die Wachsfiguren. Das ist ein merkwürdiger, surrealer Ort, finde ich tatsächlich. Insofern ist die Form der Stadt Weimar ganz angemessen auf eine gewisse Art, vielleicht.
Jetzt komme ich nochmal an den Anfang dieser Reise, was Alexandra Althoff geschildert hat. Also man wird blind erstmal um dieses Schießhaus herum geführt und Anknüpfungspunkt ist eigentlich das Verschwinden von Goethe, aber was einem die Stimme im Ohr dann eigentlich erstmal sagt, ist, dass man selber derjenige ist, der verschwindet. Wir hören mal rein.
Du musst hier raus. Raus aus der Stadt. Die kleinen Häuser, kleine Dächer, kleine Fensterläden, Straßen, leergefegt. Als hätte jemand mit einem großen Lappen durch die Stadt gewischt. Und du gehst weiter. Du siehst dich nicht um. Du musst raus aus dieser Stadt. Und morgen in deinem Zimmer stehen sie dann und sagen, wo bist du? Sie knien an deinem Bett und schlagen deine schwere rote Decke auf. Sie riechen an dem grünen Sessel, machen deine Schränke auf. Und sehen in jedem Winkel nach, als hättest du dich irgendwo versteckt und sagen, komm zurück, wo bist du? Was hast du dir dabei gedacht? Wo willst du hin?
Ein kleiner Eindruck von Goethe vom Verschwinden der Produktion von Bernhard Mikeska, Lothar Kitzstein und Alexandra Althoff hier beim Kunstfest in Weimar, heute hier aus Weimar, das Bayern 2 Festspielcafé. Lothar Kitzstein hat schon ein bisschen angesprochen, es ist kein Mitmachtheater, aber welche andere Theatererfahrung kann einen diese spezielle Theaterform der Begegnung 1:1 zwischen Zuschauer und Schauspieler denn bescheren als Zuschauer, die einem nicht beschieden wäre, wenn man jetzt dritte Reihe Parkett Mitte sitzt?
Ja, man ist in dieser Begegnung mit den Figuren, denen man da auf seinem Weg durch dieses Schießhaus, die man trifft, sehr zurückgeworfen auf sich selbst, auf sein eigenes Verhalten. Man beobachtet sich selbst, man ist sehr an der Grenze, immer zu überlegen, habe ich einen Impuls, habe ich keinen Impuls, sage ich was, sage ich nichts, wie stehe ich da, wird auch thematisiert tatsächlich, wie stehst du da? Hörst du, man ist sozusagen wie sehr mit sich auf eine Weise beschäftigt. Insofern sind das eigentlich Abende, in denen sich der Zuschauer auch sehr stark selbst begegnet im Spiegel der anderen Figuren, in denen der Zuschauer am Ende, wenn er rausgeht, im Idealfall vielleicht gar nicht so viel über Goethe oder über den Kontext, wo ich vorhin drüber gesprochen habe, 1776, 77, sehr viel mehr weiß, als er vorher wusste, sondern im Idealfall weiß er hinterher sehr viel mehr über sich selbst. Und diese Begegnung mit sich selbst ist einer der Punkte, die uns daran interessieren an dieser Arbeit.
Und der Zuschauer stellt sich natürlich auch Fragen. Also die zentrale Frage, um die wir immer kreisen, ist eigentlich dieses, wer bin ich? Also Konstruktion von Identität, was macht das aus? Und im echten Leben sind wir eigentlich sehr geprägt von Routinen, von unseren sozialen Rollen, von denen wir eigentlich immer mit unserem Gegenüber sehr genau wissen, was wir darstellen, als was wir gesehen werden. Und das ist tatsächlich in diesen Installationen so, dass einem diese Sicherheit genommen wird. Also ich weiß nicht, wen ich darstelle im Blick des anderen und das versuche ich zu ergründen. Und wir haben immer die Offenheit, dass ich auch einfach nur der Zuschauer, der Beobachter sein kann, der eben sich in diesem Raum befindet, im Hier und Jetzt, in einer Situation mit seinem Gegenüber. Und man findet dann aber natürlich in den einzelnen Begegnungen auch immer mehr raus, was auf einen drauf projiziert wird. Und in diesem Spannungsfeld bewegt man sich und dann merkt man auch, dass man wirklich sich komplett anders verhält, anders reagiert, als man es sonst macht, wenn man einfach souverän mit seiner Rolle umgehen kann.
Lothar Kittstein, Sie haben schon gesagt, die Zuschauer reagieren unterschiedlich. Sie haben schon, jeder Abend ist anders, aber doch ähnlich funktionierende Abende gestaltet. Was sind denn so die Erfahrungen? Gibt es tatsächlich Zuschauer, die auf diese Ansprache reagieren, darauf eingehen?
Es gibt enorm viele, ich kenne das ja nur aus zweiter Hand, weil ich selber nicht dabei bin. Diese Dinge passieren ja immer im Geheimen, was im Übrigen im Theater auch ungewöhnlich ist.
Aber die Schauspieler erzählen es ihnen ja vielleicht, was passiert ist.
Genau, sie erzählen es mir. Ich weiß natürlich nie, ob sie wirklich die Wahrheit erzählen, aber wenn man den Geschichten glauben darf, gibt es wirklich die ganze Bandbreite von Leuten, die versuchen, die Szene zu übernehmen, auch wirklich textlich, also sich enorm aufgefordert fühlen, da fast den Rahmen zu sprengen. Teilweise passieren auch Dinge, die dann auf eine körperliche Nähe hinauslaufen. Das hängt auch immer von den Schauspielern ab. Wir legen alle, also gerade Bernhard Mikeska steuert das natürlich, wir legen alle Wert darauf, dass die befähigt sind, die Dinge auf eine gewisse Art unter Kontrolle zu behalten. Weil man muss auch sehen, die Schauspieler exponieren sich genau wie der Zuschauer auf eine Art, die sonst nicht üblich ist im Theater. Man hat nicht den Schutz der Rampe, die so eine klare Linie zwischen Zuschauer und Bühne bildet. Man hat nicht den Schutz der Öffentlichkeit, die einem gegenübersteht, sondern man ist wirklich intim in einem Raum. Zugleich erlaubt es das Format, ziemlich viele Dinge auszuprobieren. Und es gibt eine Menge Zuschauer, die da sehr viel ausprobieren, sowohl textlich als auch körperlich aussteigen, wieder einsteigen. Und was ich so höre, ist, keine dieser Varianten, wenn die Leute hinterher rauskommen und Feedback geben, keine dieser Varianten finden die Leute ihrem eigenen Erleben nach besser oder schlechter. Es gibt einfach eine ganz unterschiedliche Art und Weise, damit umzugehen. Insofern ist es wirklich eine ganz individuelle Art, Theater zu erleben. Und was wir eben versuchen, ist, Goethe als oder die anderen Personen, die wir da behandeln, als Folie irgendwie zur Deckung auf eine Art drüber zu legen über die eigene Erfahrung, ohne dass man eben draufgedrückt bekommt, das ist jetzt deine Rolle, spiel das, sondern man tritt als man selbst auf, man ist aber von der Szenenfolge dazu ermuntert, das auf eine Art und Weise zu tun, die irgendetwas mit der Erfahrung, hoffe ich, die dieser historische Mensch gemacht hat, zu tun hat und dass man auf irgendeine Art und Weise in dieser Folie sich bewegt und was von diesem historischen Schwingungsraum der Person und deren Schicksal mitbekommt. In diesem Fall hat es tatsächlich viel mit dem Verschwinden und der großen, großen Angst davor, irgendwie nicht mehr da zu sein, zu tun.
Ich verhalte mich in solchen Fällen als Zuschauer, glaube ich, ähnlich wie Sie. Also meine Reaktionen beschränken sich so auf Achselzucken und ein verschämtes Nicken. Aber wenn jetzt Leute tatsächlich reden, Sie haben ja den Text der Figuren geschrieben, haben die dann so Eventualtexte für alle möglichen prognostizierten Lagen, mit denen sie reagieren können? Oder müssen die dann im Zweifelsfall improvisieren oder schauen die, dass sie schnell wieder aufs Skript kommen? Wie läuft das?
Die Schauspieler versuchen da schon auf den Zuschauer einzugehen. Man kann die Haltung auch vom nächsten Satz durchaus auch mal verändern, indem man reagiert auf das, was der Zuschauer gesagt hat, mit dem nächsten Satz anders, als ich es mit ihnen gearbeitet habe. Wir arbeiten eigentlich eine Ideallinie. Also ich mache das ja erstmal alleine mit den Schauspielern für 2 Wochen. Und
aber ein Satz, der freundlich gedacht ist, kann dann auch mal sehr ernst sein, um den Zuschauer wieder auf Linie zu bringen.
Das kann durchaus passieren. Also sie reagieren da drauf. Das probieren wir quasi jetzt in diesem Probenstadium. Vor der Premiere werden wir jetzt verstärkt dann einfach auch Testpublikum einladen und dann beobachten, wie verhalten sich Zuschauer, was gibt es alles für Reaktionsmöglichkeiten, wie kann man reagieren, ohne dass die Szene in eine Richtung läuft, die sozusagen wie von uns auch nicht gewünscht ist. Aber es gibt wie eine Ideallinie und die kann sich aber nach allen Richtungen ausdehnen und für jeden Zuschauer ist die Szene wieder neu und für jeden Schauspieler mit jedem neuen Zuschauer auch wieder neu.
Wobei gleichzeitig hinten steht schon der nächste Zuschauer an. Also gewisse Grenzen gibt es dann schon rein logistisch.
Zeitliche Grenzen gibt es, ja.
Vielleicht ganz kurz mal auf diesen sicher nicht zu unterschätzenden, jetzt im Vergleich zum Inhalt vielleicht banalen Punkt, aber dann doch sehr wichtig. Es ist auch eine enorme technische, logistische Herausforderung. Da haben Sie wahrscheinlich aber jetzt über mehrere Abende auch Erfahrung gesammelt.
Ich mache das ja schon seit 10 Jahren mit diesen 1:1-Arbeiten. Rashomon, True Slice, Next Door. 2006 war die erste Arbeit in der Roten Fabrik in Zürich und damals haben wir tatsächlich uns von vielen Dingen auch noch sehr überraschen lassen und wussten überhaupt nicht, wie das funktionieren kann, dass die Zuschauer sich nicht gegenseitig begegnen, sich in Szenen reinlaufen. Wie macht man das mit dem Licht, dass das in einem Loop läuft? Wie funktioniert der Ton? Und wir haben das aber jetzt über viele Abende sehr gut herausgefunden und es ist faszinierend, immer wieder zu sehen, wie so ein System minutiös abläuft. Es ist eigentlich auch eine Menschenverarbeitungsmaschine, eine Gefühlsverarbeitungsmaschine, die hochpräzise abläuft, in der aber auch gleichzeitig hochemotionale Dinge passieren können. Und das ist sehr schön, dass sich da dann etwas entfalten kann, was gestützt wird von diesem technisch gebauten Gerüst.
Dazu ist vielleicht noch zu ergänzen, Bernhard Mikeska hat promoviert in theoretischer Physik über komplexe Systeme. Er kann das genau analysieren.
Aber sagen Sie kurz, wie geht denn der Weg von der Physik zum Theater?
Naja, im ersten Semester haben Sie uns in der ersten Vorlesung gesagt, als Physiker kriegen Sie eine breite Grundausbildung, Sie können nachher alles machen. Ich habe Sie quasi beim Wort genommen. Aber es ist sozusagen wie als theoretischer Physiker hat man erstmal eine Fähigkeit erlernt, Systeme zu analysieren, sich schnell einen Überblick zu verschaffen, wie etwas funktioniert, wie etwas vielleicht auch nicht funktioniert. Bei mir war aber immer das Gefühl, da ist auch ein Mangel an Empathie in dieser Arbeit. Und jetzt habe ich quasi im Theater auf diese Weise beides.
Aber welches System analysieren Sie denn? Das Theater, das Sie sozusagen analysieren und anders zusammenbauen wieder? Oder ist es die Gesellschaft, die Welt oder beides?
Ja, vielleicht auch das System Mensch. Wie funktioniert jemand in einer Situation, in der Begegnung mit jemand anderem? Und das System Mensch ist quasi das kleinste Element der Gesellschaft und daraus setzt sich die Gesellschaft zusammen. Insofern hat es in der Interaktion mit jemandem immer auch natürlich was mit der Gesellschaft zu tun, weil daraus entwickelt sich die Gesellschaft, aus der Interaktion von zwei Individuen.
Und ganz entscheidend sind auch die Räume, wo diese Abende stattfinden. In diesem Fall das Schießhaus in Weimar. Das ist nicht einfach nur ein Raum, wo man sein Bühnenbild reinstellt, sondern der spielt in gewisser Weise richtig mit. Es ist ein Gebäude, das noch seiner Sanierung harrt. Ist vielleicht eine zwiespältige Sache, weil einerseits hat man Angst, es könnte mal ganz kaputt gehen, wenn da nichts passiert. Andererseits hat es natürlich eine enorme Ausstrahlung. Speziell, man kommt in den Keller auch runter, da sind wirklich abblätternde Farbe, zerschlissene Kacheln, da waren mal irgendwie Bäder drin, man sieht aber wirklich nur noch den siffigen Überrest. Also das ist schon, macht auch einen starken Eindruck. Sind Sie da lang in Weimar mit dem Location Scout unterwegs gewesen? Wie haben Sie den Ort gefunden?
Wir haben uns einen verschiedenen Ort hier angeschaut und das Schießhaus war aber eigentlich quasi die Liebe auf den ersten Blick. Einerseits diesen wunderschönen großen alten Saal oben zu haben und andererseits aber auch den Gegenpart, den Kontrapunkt unten unter dem Saal, einen Gewölbekeller, der möglicherweise tatsächlich noch so aussieht wie 1800, als Goethe das Gebäude selbst noch mitgeplant hat. Und man macht dann eben eine Zeitreise aus dem Hier und Jetzt, in dem man ankommt, über die Kellertreppe nach unten durch Räume, die zu DDR-Zeiten angebaut wurden. Da war eine Polizeischule drin, soweit ich weiß. Und landet am Ende aber eigentlich im Kern dieses Gebäudes, in einem sehr dunklen Gewölbekeller, der einen zurückführt in Goethes Zeit.
Und Sie haben eben den Goethe-Bezug, Herr Mikeska, kurz angedeutet. Lothar Kittstein hat es auch schon getan. Schildern Sie denn doch bitte nochmal genau diesen historischen Bezug, weil der war Ihnen ja auch wichtig, neben dem Charme oder der Ausstrahlung dieses Gebäudes, dass man auch da eine Anknüpfung an Goethe hat.
Heinrich Gentz war der Architekt, den hatte man um 1800 hergeholt, um sozusagen die Abschlussrenovierungsarbeiten, Anbauten, Abrisse im und rund um das Schloss, was ja ausgebrannt war, als Goethe hier ankam, 1775. Und das Schloss war dann halt 30 Jahre tatsächlich im Bau begriffen. Und Heinrich Gentz hat sozusagen die Abschlussarbeiten vorgenommen. Und in dem Moment, wo das Schloss wieder bezogen werden konnte, hat er sich dem Schießhaus zugewendet. Und Goethe war derjenige, der auch gesagt hat, das ist der Mann für diese Aufgabe. Und Goethe war sehr engagiert in der Koordination, Planung, Betreuung dieses Baus. Das kann man auch in den Jahr- und Tagbüchern nachlesen.
Ich finde es inhaltlich einfach so wichtig, dass dieses Schießhaus quasi als Ort einer Vorwegnahme von der bürgerlichen Gesellschaft geplant war. Also es war explizit als Korrespondenz zum Schloss, aber als Gegenpol auch gedacht, als ein Ort, wo das Bürgertum der Stadt sich als Freie und Gleiche in einer zwanglosen Geselligkeit begegnen konnten. Auf eine gewisse Art finde ich das immer eine merkwürdige Vorwegnahme auch von so einem sozialistischen Gleichheits- und Gemeinschaftsideal. Goethe hat deswegen auch italienische Renaissanceformen, also orientiert, glaube ich, an Andrea Palladio, dem Renaissance-Architekten, benutzt. Und deswegen finde ich es umso merkwürdiger und faszinierender, dass dieses unglaublich bedeutsame Haus, architektonisch bedeutsame Haus, dem Verfall preisgegeben worden ist lange Zeit. Das war sozusagen nicht inkorporierbar, aus welchen Gründen auch immer, in diese Weimarer Disneyland-Klassik, wir machen alles hübsch. Es scheint abseits zu liegen. Zugleich, es lief damals eine schöne Allee von diesem Schießhaus bis zum Schloss. Die gibt es schon länger nicht mehr. Und jetzt in den letzten Jahren ist anscheinend durch eine Investorengruppe da eben ein Neubauviertel entstanden. Es passt wie die Faust aufs Auge. Und dieses Schießhaus ist von der Stadt abgeschnitten durch postmoderne Kästchenvillen, die für teures Geld da jetzt vermarktet werden. Es ist sozusagen in ein ganz neues, eigenes Nirgendwo verbannt von diesem Weimar, was auf der einen Seite so stolz auf seine Geschichte ist und auf der anderen Seite dieses Juwel überhaupt nicht da mit reinkriegen konnte in das, was man mit dieser Geschichte macht.
Goethe vom Verschwinden heißt der Theaterabend, über den wir hier reden. Ein Theaterabend von Bernhard Mikeska, Lothar Kittstein und Alexandra Althoff beim Kunstfest im Weimar. Zum Schluss noch ein unerfreuliches Thema, hat auch mit Verschwinden zu tun. Das Kunstfest Weimar steht auf der Kippe. Die Stadt will 2019 eventuell die Förderung einstellen. Dann würde auch die Landesförderung entfallen, die daran gekoppelt ist. Entscheidung sollte schon im April gefällt werden, wurde nochmal vertagt. Jetzt sind Sie Gäste, aber ich nehme an, das lässt einen nicht kalt. Was ginge denn Weimar verloren, wenn tatsächlich das Kunstfest verschwinden würde?
Eine ganz große Vielfalt von Produktionen, die man sonst hier nicht sehen könnte. Also unter anderem ist es bei uns so, wir werden ja auch gefördert von der Kulturstiftung des Bundes mit dieser Produktion. Wir bringen auch noch Geld mit. Das ist etwas, was sozusagen sonst am Nationaltheater Weimar, am Kunstfest Weimar nicht stattfinden könnte. Diese spezifische 1:1 Arbeit, die wir hier machen und die andere, viele andere Produktionen vom Kunstfest auch, die sehr besonders sind und die in einem normalen Repertoirebetrieb auch nicht stattfinden würden und die eine Herausforderung sind für den Zuschauer und natürlich auch für alle, die hier daran beteiligt sind, das herzustellen.
Sind solche Festivals auch Orte der Begegnung für die Künstler untereinander oder kommt dann doch jeder macht sein Ding und verschwindet wieder?
Wir haben natürlich auch die, es gibt eine zweite Gastproduktion, wir haben die getroffen, aber tatsächlich ist die Arbeit so anstrengend und so intensiv, dass man eigentlich, wir in diesen 5 Wochen, die wir jetzt hier gearbeitet haben, auch sehr in einen Tunnel eintauchen und uns den ganzen Tag natürlich mit nichts anderem beschäftigen als mit den Szenen und mit den Figuren. Das ist einfach aufgrund der Knappheit der Zeit auch fast gar nicht anders möglich und eigentlich auch gut so, dass man da eintaucht, damit der Zuschauer nachher auch eintauchen kann.
Aber wenn die Produktion ihre Premiere hatten, dann sitzt man natürlich zusammen auf den Plätzen, begegnet sich das Kunstfest, stiftet da auch Begegnungsräume und natürlich findet dort ein sehr reger, auch internationaler Austausch statt, was Tolles.
Goethe vom Verschwinden hier beim Kunstfest in Weimar. Die Premiere ist am Donnerstag. Und das war das Bayern 2 Festspielcafé für diesen Sonntag. Mein Dank geht an Alexandra Althoff, Bernhard Mikeska und Lothar Kittstein. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Gern, vielen Dank. Und das war's vom Bayern 2 Festspielcafé für heute. Nächste Woche von den Festspielen Luzern. Dann unterhält sich meine Kollegin Martina Bötte-Sonner mit der Komponistin Olga Neuwirth, die dort Composer in Residence ist. Am Mikrofon war Christoph Leibold.